Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Dirk Oliver Eckermann im Studio. Einen schönen guten Abend.
Everyone does understand English. Nobody understands England, but everybody understands English.
Ein aufgeräumter Jean-Claude Juncker heute in Brüssel. Alle verstehen Englisch, aber niemand versteht England. Das sagte der Präsident der EU-Kommission heute, als er Bilanz zog seiner Amtszeit, was er schon mal tat, obwohl sie noch bis zum Herbst geht. Allerdings kann sich Juncker darauf einstellen, dass er noch etwas länger als bis zum Herbst im Amt ist, wenn das Gezerre um den Brexit noch weitergeht. Thema gleich hier im Journal vor Mitternacht, in dem wir aber erstmal nach Istanbul schauen. Hier haben viele den Verdacht, dass die Opposition um ihren Sieg bei der Bürgermeisterwahl betrogen werden soll. Außerdem bei den Elektro-Tretrollern rudert Verkehrsminister Scheuer nach Kritik aus den Bundesländern zurück. Darüber spreche ich mit dem Mobilitätsforscher Professor Andreas Knie. Und mit einem dramatischen 4:0 schlägt Liverpool den FC Barcelona aus der Champions League und zieht ins Finale ein. Zunächst, wie erwähnt, zur Türkei. Die staatliche Wahlbehörde hat entschieden, dass die Bürgermeisterwahl, die Oppositionspartei CHP gewonnen hatte, wiederholt werden muss. Der gewählte Oberbürgermeister, er spricht von Betrug, denn die Begründung für die Annullierung der Abstimmung erscheint vielen fadenscheinig. Die Wahlleiter, sie seien nicht ausschließlich Staatsbedienstete gewesen, so der Hohe Wahlrat. Karin Sens mit Reaktionen.
Am 23. Juni wird die Wahl wiederholt. Das ist in der Türkei schon Ferienzeit. Viele Istanbuler flüchten vor der stickigen Sommerhitze in der Millionenmetropole ins Sommerhaus am Meer oder gehen auf Reisen, so wie Hülya. Als ich erfahren habe, dass die Wahl am 23. Juni stattfindet, habe ich als erstes in den Kalender geschaut. Ich habe eine Reise geplant und war mir nicht sicher, ob ich am 22. oder 23. zurückkomme. Drum habe ich nachgeschaut und gesehen, dass es der 22. ist. Ich war echt erleichtert. In der Türkei gibt es keine Briefwahl. Jeder kann nur am Wahltag selbst und nur an seinem Wohnort seine Stimme abgeben. Vor allem die Anhänger des CHP-Kandidaten Ekrem İmamoğlu haben mehr denn je das Gefühl, jede Stimme zählt. Manch einer vermutet, die Ferienzeit wurde extra ausgesucht, weil CHP-Anhänger eher reisen würden. Immer lauter werden auch die Vorwürfe, die oberste Wahlbehörde hat sich dem Druck von Präsident Recep Tayyip Erdogan gebeugt. Die regierungskritischen Medien schreiben von einer beschämenden Entscheidung, von einem Putsch gegenüber dem nationalen Willen, der Wählerwille sei annulliert worden. Ekrem İmamoğlu, der die Wahl am 31. März knapp gewonnen hatte, spricht von Verrat. Noch am Abend zeigt er vor tausenden Anhängern, was er im Wahlkampf und in seinen ersten Wochen im Amt als Bürgermeister von Istanbul gelernt hat. Noch vor seiner Rede zieht er sich in aller Ruhe das Jackett auf der Bühne aus und krempelt die Ärmel hoch, als würde er sich vom biederen, konservativen Bürgermeister zum feurigen Wahlkämpfer verwandeln, zum Superman. So empfindet es einer seiner Anhänger, der das Video ins Netz stellt, unterlegt von heroischer Musik. All das läuft bei Twitter unter dem Hashtag Alles wird gut. İmamoğlu benutzt den Satz immer wieder und Erdogan sieht das völlig anders. Man habe den Sieg İmamoğlu's anfangs sogar anerkennen wollen, sagt er am Vormittag in der AKP-Fraktionssitzung. Aber dann hätten sich Ungereimtheiten gehäuft und trotzdem hätten er und seine Partei auch akzeptiert, wenn die Wahl nicht annulliert worden wäre, sagt er.
Diese Entscheidung wird dazu beitragen, den Verdachtsschleier, der über den Wahlen in Istanbul liegt, zu lüften. Wir betrachten das als einen bedeutenden Schritt zur Stärkung unserer Demokratie.
Kritiker sehen das allerdings genau andersrum. Freie Wahlen waren für sie das letzte Element von Demokratie in der Türkei, das jetzt über Bord gegangen sei. Nicht ganz so deutlich äußert sich der türkische Industrie- und Wirtschaftsverband TÜSİAD. Die Rückkehr in eine Wahlatmosphäre sei besorgniserregend, heißt es auf Twitter. Das Land steckt mitten in einer Rezession. Die türkische Lira rutscht seit gestern Abend weiter ab. Erdogan droht den kritischen Wirtschaftsvertretern.
Manche Industrie- und Geschäftsverbände haben seltsame Erklärungen abgegeben. Wenn ihr solche Erklärungen abgebt, die regelrecht in die Entscheidung der Wahljustiz eingreifen, dann zeigt das ganz deutlich, wo ihr steht. Dann müsst ihr uns schon gestatten, dass sich unsere Meinung über euch entsprechend ändern wird.
All das gibt einen Vorgeschmack auf den Wahlkampf in den nächsten Wochen. Erdogan wird wohl wieder versuchen, ihn zu dominieren. Der eigentliche AKP-Kandidat und Verlierer bei der ersten Wahl, Binali Yildirim, wird wohl wieder nur eine Statistenrolle spielen. Die Frage ist allerdings, ob diesmal nicht Ekrem İmamoğlu die Hauptrolle übernimmt. Er hat viel gelernt, auch von seinem einstigen Vorgänger im Istanbuler Bürgermeisteramt, Recep Tayyip Erdogan.
Karin Sens war das aus Istanbul. Die EU-Außenbeauftragte Mogherini, sie fordert von Ankara eine Begründung für die Annullierung der Wahl. Und auch der deutsche Außenminister Heiko Maas übte Kritik. Weitere Reaktionen aus Berlin, Cecilia Reible.
Kritik kommt von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Der oberste Wahlrat in der Türkei habe keine überzeugenden Gründe genannt, die zu einer Ungültigkeit der Wahlen in Istanbul führen müssten, erklärte das Staatsoberhaupt in Berlin. Er sei sehr besorgt über die angeordnete Wiederholung der Wahl, sagte Steinmeier, gerade weil ihm die Zukunft der Türkei und der Wert der Demokratie am Herzen lägen. Bundesaußenminister Heiko Maas nennt die Annullierung der Istanbul-Wahl nicht transparent und nicht nachvollziehbar. Der Wille der türkischen Wählerinnen und Wähler allein könne und dürfe über die Besetzung des Oberbürgermeisteramtes entscheiden, sagte Maas. Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus sieht in der Wahlannullierung kein gutes Zeichen für die Demokratie in der Türkei. Er kündigte an, man werde die Situation sehr genau beobachten. Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt sprach von einer Kriegserklärung an die Demokratie durch den türkischen Präsidenten Erdogan. Europa müsse nun klar reagieren und die demokratischen Kräfte innerhalb der Türkei stärker unterstützen.
Jean-Claude Juncker, seit 2014 steht er als Präsident der EU-Kommission vor. Im Herbst endet seine Amtszeit. Schon jetzt zog er eine Bilanz seiner Arbeit. Wobei, das mit dem Ende der Amtszeit ist so eine Sache, wie Bettina Klein weiß.
Jean-Claude Juncker ist noch ein halbes Jahr im Amt, vielleicht sogar noch etwas länger. Die reguläre Zeit der Kommission endet am 31. Oktober und es könnte gut sein, dass sie wegen der Entwicklungen beim Brexit oder wegen unklarer Verhältnisse nach der Europawahl darüber hinaus noch weitermacht. Der Kommissionspräsident dürfte also noch das ein oder andere Mal vor die Presse treten. Trotzdem zog Jean-Claude Juncker heute Bilanz, zwei Tage vor dem informellen Gipfel in Sibiu, bei dem sich 27 Staats- und Regierungschefs über die Zukunft der Europäischen Union unterhalten werden. Er wechselte heute, wie stets, vom Französischen ins Deutsche, ins Englische.
Everyone does understand English. Nobody understands England, but everybody understands English.
Niemand versteht England, aber alle verstehen Englisch, scherzte Juncker mit Blick auf den Brexit einerseits und diejenigen andererseits, die sich zuvor die Übersetzungskopfhörer aufgesetzt hatten. Welche Hoffnungen und welche Befürchtungen er mit dem Austritt der Briten verbinde, wurde er im Laufe der Pressekonferenz gefragt.
I don't have fears, I don't have hopes. I was saying the other day that comparison to the British Parliament, the Egyptian Sphinx are open books.
Er habe weder Ängste noch Hoffnungen. Allerdings sei die Sphinx ein offenes Buch im Vergleich zum britischen Parlament. Wenn die Briten gehen, dann gehen sie. Wenn sie bleiben wollen, dann bleiben sie, so der Kommissionspräsident. Und er nannte als einen von zwei Fehlern, die er bedauere, sich während der Brexit-Kampagne angesichts der vielen Lügen nicht eingemischt zu haben. Das hat er dem damaligen Premier Cameron versprochen, falsch sich daran gehalten zu haben.
I was wrong to be silent. At an important moment.
Insgesamt empfindet Jean-Claude Juncker seine Leistungen und die seiner Kommission wohl nicht so richtig gewürdigt. Der Juncker-Plan heißt nicht mehr Juncker-Plan, denn seit dieser ein Erfolg ist, nennen ihn alle Investitionsplan. Sich mehr auf die wichtigen Dinge in Europa zu konzentrieren, wovon jetzt alle reden, groß bei den großen, klein bei den kleinen Dingen, das habe schon diese Kommission versprochen und es auch so gemacht.
Nous avions promis to be big and small on small.
Zu den bleibenden Erinnerungen zählt für ihn, dass Griechenland in der Eurozone geblieben ist, dass die EU nach der Wirtschafts- und Finanzkrise gemeinsam wieder auf die Beine gekommen ist, rechnet Jean-Claude Juncker ebenfalls als Erfolg im nunmehr siebten Wachstumsjahr. 348 Gesetzesvorschläge der Kommission wurden im Laufe dieser Amtszeit angenommen oder gebilligt. 20 Top-Errungenschaften, darunter die neue EU-Datenschutzrichtlinie, das Ende der Roaming-Gebühren in Europa und der Verteidigungsfonds. Zu den 10 noch nicht bewältigten Aufgaben gehört noch immer die Reform des Asylsystems und der nächste mehrjährige Finanzrahmen, der eigentlich noch vor den Europawahlen verabschiedet sein sollte.
Für die Beobachter der Pressekonferenz mag es ein Déjà-vu-Erlebnis gewesen sein. Denn wann sieht man schon mal Norbert Lammert, Sigmar Gabriel, Peer Steinbrück und Friedrich Merz gemeinsam auf einem Podium? Auf Einladung der überparteilichen Deutschen Nationalstiftung riefen sie in Berlin dazu auf, sich an der Europawahl zu beteiligen. Dabei wurde auch klar, die Entfremdung zwischen der Europäischen Volkspartei und dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán wird immer deutlicher. Aus Berlin meldet sich Frank Capellan.
Peer Steinbrück, der Ex-Kanzlerkandidat, und Sigmar Gabriel, der Ex-Vorsitzende der SPD, sitzen nebeneinander im Haus der Bundespressekonferenz. Daneben der Ex-Bundestagspräsident von der CDU, Norbert Lammert, und der beinahe Vorsitzende der Christdemokraten, Friedrich Merz. Alle eint die Angst vor der Zukunft Europas. Und den Gegenspieler, der CDU-Chefin, nicht zuletzt die Sorge, dass Ungarns Premier Orbán den Rechtsruck der EU vorantreibt.
Die EVP hat versucht, Orbán eine Brücke zu bauen, die er erkennbar nicht gehen will. Dann ist die Trennung vermutlich unvermeidbar.
Das wird mittlerweile auch in der CSU so gesehen. Lange hatte Horst Seehofer Orbán den Rücken gestärkt, sich demonstrativ mit dem umstrittenen Regierungschef aus Ungarn getroffen. Wer sich Woche für Woche mit Rechtspopulisten trifft, sendet ein klares Signal, urteilt nun Seehofers Nachfolger im Amt des CSU-Vorsitzenden Markus Söder. Und der Landesgruppenchef im Bundestag, Alexander Dobrindt, bedauert die Abkehr von Fidesz.
Mein Ziel ist immer, dafür zu sorgen, dass wir die Rechtsaußenparteien kleiner machen. Und deswegen, ja, macht einem das Sorge, wenn man sieht, wie Rechtsaußenparteien gemeinsam organisieren und wie sie dann auch leider mit Parteien aus der EVP-Familie offensichtlich engere Beziehungen knüpfen.
Dass Orbán den Schulterschluss mit Italiens Lega-Chef Salvini sucht, dass er sich gerade gestern erst mit Österreichs FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache, Vizekanzler in Wien, getroffen und dabei dem EVP-Spitzenkandidaten Weber die Unterstützung verweigert hat, bringt auch einen anderen Konservativen in Erklärungsnöte, Sebastian Kurz, den Bundeskanzler. Kurz am Morgen im Deutschlandfunk.
Es ist sicherlich nichts, worüber sich jemand in der Europäischen Volkspartei gefreut hat. Ich werde weiterhin Manfred Weber unterstützen.
Die FPÖ ist eine rechte Partei, aber sie steht auf dem Boden des Rechtes, bekräftigt der Kanzler noch. Sozialdemokrat Steinbrück treibt es dennoch um, dass sich die Rechtspopulisten in Europa weiter verbünden.
Wir sehen Europa in der Tat in Gefahr und glauben deshalb auch öffentlich Bürger und Bürger motivieren, wenn nicht auffordern zu dürfen, zu dieser Europawahl zu gehen und nicht diejenigen Kräfte zu wählen dabei, die dieses Europa erkennbar beschädigen wollen.
Eine substanzielle Antwort auf die Reformvorschläge des französischen Präsidenten vermisse ich bis heute, klagt Peer Steinbrück, und auch Parteifreund und Gabriel lässt kein gutes Haar an der Großen Koalition.
Es gibt keine deutsche Gefahr für Europa durch Handeln, sondern durch Nichthandeln.
Sebastian Kurz allerdings will handeln. Kleinere Kommission, schärfere Sanktionen gegen Länder, die Reformen nicht vorantreiben, das fordert er im Deutschlandfunk. Und Brüssel soll alleiniger Sitz des Parlaments werden. Schluss mit dem Pendeln nach Straßburg.
Ich glaube, es steht einfach als Symbol für Ineffizienz, dass oftmals Regeln, die wir uns selbst geben, in der Migration, in der Haushaltspolitik, nicht eingehalten werden, dass wir einfach oft zu langsam, zu träge, nicht effizient genug in den Entscheidungen sind. Und da ist die Frage Straßburg nicht die wichtigste, aber es ist ein Symbol.
Ganz ähnlich hatte auch CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer argumentiert und damit Frankreichs Präsident Macron enttäuscht und verärgert.
Verkehrsminister Andreas Scheuer von der CSU, ihm werfen seine politischen Gegner Untätigkeit vor. In Sachen Elektro-Tretroller aber, da macht er Tempo. Er will, dass die Verordnung, die die Benutzung dieser Fahrzeuge möglich macht, noch im Mai vom Bundesrat gebilligt wird. Dazu ist er den Kritikern seiner geplanten Verordnung entgegengekommen. Mehr weiß dazu Axel Krämer.
Elektro-Tretroller, egal wie schnell, sollen auf dem Radweg fahren und wenn es keinen gibt, dann auf der Fahrbahn. Das ist die neue Linie und damit schwenkt Andreas Scheuer um. Angenehm scheint das dem CSU-Mann nicht zu sein, denn alles, was aus seinem Ministerium zu hören ist, sind einige Sätze, die er der deutschen Presseagentur diktiert hat.
Mir geht es darum, neue Formen der Fortbewegung so zu ermöglichen, dass sie niemanden gefährden.
Und?
Wir brauchen jetzt im Sommer das Jahr der Länder und nicht erst in der Weihnachtszeit, wenn Schnee liegt.
Hintergrund ist, dass es massiven Widerstand gab gegen Scheuers Vorschlag, langsame E-Scooter, die nicht schneller als 12 km/h fahren können, auf die Bürgersteige zu schicken. Das gefährde Fußgänger massiv, warnten Fußgängerverbände und Versicherungen, Bedenken, denen sich viele Bundesländer angeschlossen haben. Kommende Woche drohte Scheuer eine Abstimmungsniederlage im Bundesrat, die er jetzt abgewendet hat. Runter vom Gehweg, das ist die richtige Entscheidung, sagt Siegfried Brockmann, Chef der Unfallforschung beim Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft.
Denn dort wäre ja tatsächlich große Gefahr gewesen für Senioren, für Sehbehinderte oder auch für andere Behinderte, die nicht schnell genug ausweichen können. So weit, so gut.
Was aber Scheuer nun stattdessen vorhabe, das sei zum Teil noch offen, so Brockmann. Etwa, ob er weiter unterscheiden will zwischen langsamen Rollern, die bis zu 12 km/h fahren können, und den schnelleren, die 20 km/h schaffen. Brockmann spricht sich dafür aus, die Kategorie langsame Roller schlicht und einfach wegzulassen.
Denn diese langsame Kategorie müsste ja dann auf den Radwegen fahren und dafür ist sie nun wiederum zu langsam.
Das sieht auch der Fahrradclub ADFC so. Er will ebenfalls, dass grundsätzlich alle Elektro-Tretroller 20 fahren können, in etwa so schnell wie Fahrräder, damit sich Radler und Rollerfahrer nicht allzu sehr ins Gehege kommen. Daneben fordert der ADFC mehr Platz auf Radwegen, entsprechende Förderprogramme des Bundesverkehrsministers. Unterstützung kommt von Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt.
Jetzt muss er endlich auch eine Offensive machen und in Fahrradwege investieren, denn davon haben wir ja nun mitnichten genug. Und wenn die Fahrradwege jetzt zusätzlich von den Elektrorollern befahren werden, dann heißt das erst recht, sie müssen ausgebaut werden und zwar mit großem Tempo.
Die Bundesländer, die Scheuer mit ihrem Widerstand zum Umsteuern bewegt haben, reagieren am Nachmittag mit Genugtuung. Geht doch, sagt zum Beispiel der hessische Verkehrsminister Tarek Al-Wazir und fügt hinzu, er wolle eben kein Konjunkturprogramm für Unfallchirurgen. Und Al-Wazirs saarländische Kollegin Anke Rehlinger schreibt, jetzt könnten die E-Tretroller schnell zugelassen werden, ohne dass auf dem Gehweg jemand gefährdet werde.
Professor Andreas Knie ist Leiter der Forschungsgruppe Wissenschaftspolitik am Wissenschaftszentrum Berlin, Professor für Soziologie an der TU Berlin und Experte für Verkehr und Mobilität, also insofern bewandert in allen Fragen der Mobilität. Und deswegen war meine erste Frage an ihn, ist er schon mal mit einem E-Tretroller gefahren?
Ja, habe ich natürlich auch schon gemacht, ja, selbstverständlich.
Und wie war's?
Gut, also das ist schon, wie sagt man neudeutsch, eine geile Karre, so ein Tretroller. Bringt einen über Entfernungen ganz schnell von A nach B, wie man das vorher nicht gewohnt war. Denn ich bin ja noch der Generation angehörig, die das vorher noch mit Muskelkraft machen konnten. Ja. Und das ist jetzt mit den neuen Dingen doch wirklich einfacher.
Mhm. Verkehrsminister Andreas Scheuer, der will ja, dass diese Fahrzeuge schnell auf die Straße bzw. in den Verkehr kommen. Sinnvoll oder Schnapsidee?
Nein, das ist sinnvoll. Sie lösen nicht die Probleme, die wir überall haben, aber sie können für die Problemlösung eine konstruktive Lösung sein, denn es ist gut, wenn wir diese Angebote haben, denn dann können die Menschen von der Bushaltestelle, von der U-Bahn, von der S-Bahn, vom Fernbahnhof mal die berühmten letzten Meilen, also die letzten Meter nach Hause oder zu einem anderen Umsteigepunkt schaffen und das hilft Leuten dann insgesamt und das macht den öffentlichen Nahverkehr damit auch attraktiver und deshalb ist es eine gute Idee.
Jetzt ist ja die Frage, wo sollen die Benutzer von Tretrollern fahren? Der Andreas Scheuer, der wollte ja ursprünglich, dass diese Fahrzeuge, die bis zu 12 km/h fahren, auf dem Gehweg fahren sollen. Die sollen jetzt aber wie die schnelleren Tretroller auch auf den Fahrradweg. Scheuer kommt damit der Kritik aus verschiedenen Bundesländern entgegen. Ist das eine sinnvolle Entscheidung?
Ja, die ist auch überfällig, denn wir müssen ja mal festhalten, dass der Gehweg wirklich für Menschen vorbehalten ist, die zu Fuß gehen. Alles, was fährt, muss auf die Straße. Ja, der Gehweg ist für die Menschen ein Refugium. Hier können sie in einem öffentlichen Raum gefahrlos aufhalten. Menschen, die weniger gut gehen können, Menschen, die schneller gehen können, aber Menschen, die vor allen Dingen gehen können, haben da ihren Platz. Und alles, was fährt, auch wenn es nur langsam fährt, gehört auf die Straße und da liegt der Hase im Pfeffer. Natürlich haben wir dann mehr Verkehr auf der Straße. Das heißt, wir müssen uns auf der Straße den Platz neu aufteilen.
Komme ich gleich nochmal zu, aber nochmal zurück zur ursprünglichen Frage. Das heißt, Sie würden sagen, Konflikte zwischen Fahrradfahrern und E-Scootern, die sind geringer als die zwischen Tretrollern und Fußgängern?
Ja, ganz eindeutig. Auf dem Fußgängerweg ist viel mehr los. Der ist auch viel mehr zu schützen. Denn stellen sich ältere Menschen vor, stellen sich Menschen mit Behinderungen vor, stellen sich Menschen vor, die einfach noch jung sind. Die haben ein großes Problem, wenn da irgendwas vorbeikommt, was fährt. Das ist auf der Straße und das ist selbst auf Fahrradwegen einfacher. Dort sind die Menschen schneller unterwegs. Dort ist ein wesentlich besserer Verkehrsfluss vorgesehen. Das heißt also, es ist deutlich besser, diese Tretroller auf der Straße, entweder auf Fahrradstreifen oder insgesamt auf der Straße zu haben. Natürlich muss dann auch der Raum, mit dem diese Fahrzeuge dann auch befahren, der muss natürlich auch gegenüber den Autos geschützt werden. Das ist ganz klar.
Wie bewerten Sie denn, dass der Verkehrsminister auf so eine Idee gekommen ist, die er jetzt wieder einpackt?
Na, der Verkehrsminister möchte natürlich nicht den Autofahrenden Platz wegnehmen. Der ist ja nun bekannt für die Förderung des Autofahrens. Und da ist alles, was sozusagen den Autofahrern gefährlich werden könnte, wird dann einfach auf den Gehweg verbannt. Das war die einfache Lösung, aber wir leben in Deutschland mittlerweile in einer aufgeklärten Republik, wo Menschen tatsächlich auch sich artikulieren können. Und von daher ist es sehr schlau von ihm, jetzt zu sagen, tatsächlich, wir müssen auch mit diesen neuen Dingen, wie zum Beispiel die Tretroller auf die Straße, und das heißt, wir müssen tatsächlich den Autofahrenden dann ein wenig von ihrem bisherigen dominanten Platz wegnehmen.
Das heißt, die würden also in der Tat sagen, Andreas Scheuer, der Verkehrsminister, hat mit seiner Idee, die Tretroller, die langsamen Tretroller zumindest, ursprünglich auf dem Gehweg fahren zu lassen, dass er damit Lobbyarbeit für die Autofahrer gemacht hat.
Klar, das ist bisher seine Politik gewesen und jetzt ist es gut gewesen, dass der Widerstand aus den Ländern gekommen ist. Es war ja nicht klar, wenn der Bundesrat jetzt im Mai abstimmt, ob das dann durchgegangen wäre. Und es ist jetzt ein Gebot der Vernunft, tatsächlich Tretroller auch auf die Straße zu bringen und wie gesagt damit ein Problem anzugehen, wem gehört zukünftig die Straße, wer soll auf dieser Straße fahren. Und diese Debatte werden wir jetzt haben.
Genau, Sie haben es ja schon mehrfach angesprochen, dass jetzt auch darüber nachgedacht werden muss, wie die Straße dann sozusagen aufgeteilt werden muss, neu aufgeteilt werden muss. Der ADFC, also der Allgemeine Deutsche Fahrradclub, der hat schon gesagt, also wenn jetzt die Scooter noch mit auf die Fahrradwege draufkommen, dann brauchen wir mehr Platz. Wird das kommen?
Ja, das wird kommen. Auch die Fahrradwege sind jetzt ja schon zu schmal. Die Fahrradstreifen müssen größer werden. Wir haben in den letzten 10 Jahren quasi eine Verdopplung des Fahrradfahrens erlebt, aber einen marginalen Ausbau der Infrastruktur. Das heißt, wir brauchen einfach mehr Platz für Fahrradfahrende. Und das ist auch gut so, weil diese Fahrradfahrende, das können wir mit unseren wissenschaftlichen Studien belegen, kommen meistens aus dem Auto. Das heißt also, wir müssen das Signal geben, dass Menschen auch gerade kurze Verbindungen wenige Kilometer lang sehr, sehr gut mit dem Fahrrad bewältigen können, wenn sie denn Platz auf der Straße haben. Und den bekommen sie denn mit jedem Autofahrer, der dann aufs Fahrrad steigt, fehlt ja dann einer auf der Straße. Das heißt, wir können die Straßenräume begrenzen für den fahrenden Verkehr, aber was vor allen Dingen wichtig ist, für den parkenden Verkehr. Denn das Problem ist ja nicht das Auto, was fährt, sondern das Auto, was einfach parkt und das meistens 23 Stunden am Tag.
Man könnte aber auch sagen, Herr Knie, wenn man also die Spuren für die Autos verringert und verkleinert, dass dann die Staus, unter denen die Städte zu leiden haben, noch größer werden.
Nein, weil wir wollen ja auch die Menge der Fahrzeuge reduzieren. Wir wollen den Besetzungsgrad der Fahrzeuge erhöhen. Dafür sind jetzt diese vielen On-Demand-Verkehre, wie wir sie in Berlin als Bergkönig oder als Clever Shuttle oder als Moja, Yoki unterwegs haben, erste Probebohrung, also mehr Menschen in ein und dasselbe Auto bringen. Das heißt, das reduziert die Zahl der Autos und wir wollen eben, dass diese Autos dann weniger dominanten Platz haben, dass sie dann nicht mehr parken können, dass sie fahren. Und das ist eben der Teil der Verkehrswende, der sagt, wir wollen ja mehr Mobilität, aber wir müssen das nicht mehr an das alte Gerät Auto binden, was wie gesagt dann den größten Teil seiner Zeit einfach nur rumsteht. Das können wir schlauer machen.
Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub, der hat auch gefordert, diese langsamen E-Scooter, die ja ursprünglich auf dem Fahrradweg fahren sollten, ganz zu streichen, herauszunehmen aus der Verordnung, aus der Erlaubnis, denn sie vertrügen sich nicht mit den Fahrrädern, denn sie seien einfach langsamer. Ist das so richtig? Würden Sie es auch so sehen?
Das wissen wir ehrlich gesagt noch nicht. Wir sollten es auf jeden Fall erstmal machen, um zu gucken, was passiert. Wir haben auch langsam fahrende Fahrradfahrende. Denn je mehr Menschen Fahrrad fahren, desto mehr Menschen sind das auch, die jetzt nicht professionelle Fahrradfahrer sind. Das heißt, wir werden eine sogenannte Differenzierung auch in den Geschwindigkeiten bekommen. Wir werden ja nur reine Fahrradstraßen, Fahrradschnellstraßen bekommen. Das heißt, wir sollten tatsächlich erst auch mit den niedrigen Geschwindigkeiten der Tretroller auf Fahrradwegen erst probieren. Und wenn es da nicht klappt, müssen wir eben noch mehr Platz auf der Straße für die vielen schnellfahrenden Fahrräder reklamieren. Aber wir sollten es jetzt erstmal so machen, wie es jetzt scheint, dass es das dann beschlossen wird.
Sie haben es gerade eben schon angedeutet. Wir haben viel diskutiert in den letzten Tagen über E-Tretroller, aber eine Lösung der Verkehrsprobleme in den Städten ist der E-Tretroller auch nicht.
Nein, er ist eine gute Ergänzung. Wie gesagt, der öffentliche Nahverkehr muss besser werden. Er muss auf eine neue Qualitätsstufe gehoben werden. Nicht nur mehr Busse, mehr Straßenbahnen, mehr Bahnen, sondern auch die Verbindung zu den Bahnen, die Verbindung der Menschen, damit die in diese Bahnen kommen, muss besser werden. Wir brauchen eine Punkt-zu-Punkt-Verkehrserschließung. Das heißt, ich will ja nicht immer nur zu einer U-Bahn laufen müssen, sondern ich will dort abgeholt werden, wo ich bin, und ich möchte auch dort genau hingebracht werden, wo ich hin will. So, und das muss zukünftig nicht mehr mit dem eigenen Fahrzeug gemacht werden, das dann da vorher stand und das dann nachher wieder steht, wie es in den letzten 40, 50 Jahren der Fall war, sondern das muss mit einem Sitzplatz-Sharing passieren. Das heißt, entweder fahre ich selber oder ich werde gefahren. Jedenfalls wird das Auto, nachdem ich es nicht mehr benutze, für andere genutzt. Das heißt, es ist eine viel effizientere Auslösung. Das heißt, wir werden den Wunsch der individuellen Mobilität vom tatsächlichen Verkehrsgerät entkoppeln, damit wir dann also mehr Menschen auf viel weniger Autos packen.
Der Mobilitätsforscher Professor Andreas Knie vom Wissenschaftszentrum Berlin war das hier im Deutschlandfunk. Sie hören das Journal von Mitternacht. Jetzt ist es 23.35 Uhr. Wir kommen zu unseren Kurzberichten. Der amerikanische Außenminister Pompeo hat einen geplanten Besuch in Berlin kurzfristig abgesagt und ist überraschend in Bagdad eingetroffen. Thilo Kössler.
Irakische Regierungskreise haben das Rätsel um das geheim gehaltene Reiseziel des US-Außenministers gelüftet, der am Vormittag seine Reisepläne überraschend geändert und seinen Deutschlandbesuch gecancelt hatte. Demnach ist Mike Pompeo zu einem Besuch in Bagdad eingetroffen. Unklar bleibt aber auch weiterhin, weshalb Pompeo dieser Reise so eine große Dringlichkeit verlieh, dass er selbst das Pressekorps in seiner Begleitung im Ungewissen darüber ließ, wohin die Reise gehen sollte. So halten die Spekulationen darüber an, ob möglicherweise die krisenhafte Zuspitzung der Beziehungen zum Iran Thema der Gespräche in Bagdad sind. Am Nachmittag teilten die US-Behörden mit, dass neben dem Flugzeugträger USS Abraham Lincoln auch 4 Kampfbomber vom Typ B-52 in die Region unterwegs sind. Alle Mutmaßungen, wonach Mike Pompeo seinen Berlin-Besuch wegen politischer Spannungen mit der Bundesregierung abgesagt haben könnte, scheinen damit obsolet zu sein. Die überraschende Änderung der Reisepläne des US-Außenministers hatte offensichtlich nichts mit den Beziehungen zu Deutschland zu tun.
Großbritannien nimmt definitiv an der Europawahl teil. Jens-Peter Marquardt.
Die beiden großen britischen Parteien, Konservative und Labour, hätten diese Wahl am liebsten vermieden. Doch die Regierung in London hat es jetzt amtlich gemacht. Es ist nicht mehr möglich, den Austritt des Landes bis zu den EU-Wahlen zu realisieren. Selbst wenn die Brexit-Gespräche zwischen Regierung und Opposition, die heute fortgesetzt wurden, noch zum Erfolg führen sollten, ist es jetzt zu spät, um die entsprechenden Gesetze rechtzeitig durchs Parlament zu bringen. Und als noch Mitglied der EU muss Großbritannien an den Wahlen teilnehmen. Die regierenden Konservativen werden nach den derzeitigen Umfragen die Verlierer der EU-Wahl in Großbritannien sein. Der Ärger der Bürger ist so groß, dass die neue Brexit-Partei des alten EU-Skeptikers Nigel Farage in den Umfragen vorn liegt. Auch Parteien, die das Land in der Europäischen Union halten wollen und ein neues Referendum fordern, wie die Liberaldemokraten und die neue Change UK-Partei, werden voraussichtlich stark abschneiden. Zulasten wohl auch der oppositionellen Labour Party, die sich bisher nicht klar zwischen Brexit und Verbleib in der EU positionieren konnte.
Die Bahn möchte die ICE-Verbindung zwischen Berlin und Hamburg weiter ausbauen. Bettina Nutz.
Berlin-Hamburg, Hamburg-Berlin im Halbstundentakt. Fernpendler und andere Fahrgäste können ab Dezember 2021 die ICE-Strecke doppelt so oft nutzen wie bislang. Das kündigte Bahnchef Richard Lutz am Abend auf einem sogenannten Schienengipfel im Verkehrsministerium an. Lutz spricht von Berlin-Hamburg als Top-Strecke mit fast 17.000 Fahrgästen pro Tag. Rund ein Fünftel mehr könne die Bahn dann ab Ende 2021 in die beiden Städte bringen. Es soll zudem ein erster Schritt sein, den sogenannten Deutschlandtakt zu realisieren. Die Idee, ein abgestimmtes, einfaches System für einen bundesweiten Fahrplantakt zu entwickeln, verlässlich zu festen Zeiten und mit abgestimmten Anschlüssen. Ein Zukunftsprojekt, mit dem die Zahl der Bahnfahrer bis 2030 verdoppelt und auch mehr Güterverkehr von der Straße auf die Schiene geholt werden soll. Vorsichtiges Lob für den künftigen Berlin-Hamburg-Takt kommt von der Allianz pro Schiene. Geschäftsführer Dirk Pflege spricht in der ARD von einem ersten kleinen Schritt. Aber immerhin habe der Bund mit dem Deutschlandtakt erstmals seit der Bahnreform 1994 wieder eine bahnpolitische Vision.
Im Dieselskandal hat der Sport- und Geländewagenhersteller Porsche eine hohe Geldbuße akzeptiert. Kater Jansen.
Insgesamt 535 Millionen Euro muss Porsche nun innerhalb der kommenden 6 Wochen an das Land Baden-Württemberg bezahlen. Grund für das Bußgeld sei eine fahrlässige Verletzung der Aufsichtspflicht in der Entwicklungsabteilung des Autobauers, so die Staatsanwaltschaft Stuttgart. Erst dadurch sei es möglich geworden, dass bei Porsche Dieselmotoren verbaut wurden, die nicht den Abgasvorgaben entsprochen hätten. Konkret nennt die Staatsanwaltschaft V6 und V8 Motoren, die von Audi produziert und in Porsche-Fahrzeugen verbaut wurden. Das Bußgeld setzt sich aus 2 Teilen zusammen. Der Großteil der Summe wird fällig, weil das Unternehmen wirtschaftliche Vorteile durch die Abgasmanipulation hatte. Ein kleinerer Anteil entfällt auf die Ahndung der Ordnungswidrigkeit. Da Porsche das Bußgeld akzeptiert, ist das Ordnungswidrigkeitenverfahren damit abgeschlossen. Weitere Ermittlungen im Dieselskandal sind damit aber nicht automatisch beendet. Zivilrechtliche Klagen und Strafverfahren laufen weiter. Seit fast 2 Jahren ermitteln die Behörden jetzt gegen Mitarbeiter der Porsche AG. Inzwischen hat der Autobauer sämtliche Dieselmotoren aus dem Programm genommen.
Das Champions League Halbfinal-Rückspiel zwischen Liverpool und dem FC Barcelona endete mit einem 4:0. Liverpool hat damit den Einzug ins Finale völlig überraschend klar gemacht. Jens-Peter Marquardt.
Liverpool musste auf seine besten Stürmer, auf Salah und Firmino verzichten und machte trotzdem von Anfang an Druck, musste Druck machen und gleichzeitig auf ein Fußballwunder hoffen. In der 7. Minute ein erster Schritt zum Wunder. Ter Stegen konnte den Ball von Liverpools Kapitän Henderson noch abklatschen, aber vor die Füße von Origi, der zum 1:0 einschob. Jürgen Klopp außer sich vor Freude, vielleicht glaubte er da schon an das Wunder. Doch nach einer Viertelstunde zeigte Messi, wer sonst, wie weit der Weg zu einem Wunder sein kann. 3 Chancen hintereinander für den Außerirdischen aus Barcelona. Ein Glück für Liverpool, dass er keine davon verwandelte, beziehungsweise an Liverpools Torhüter Alisson scheiterte. Nach der Pause gleich wieder eine Riesenchance für Liverpool, für Van Dijk, aber Ter Stegen verhinderte da noch mit einer Riesenreaktion den 2. Schritt zum Wunder. Der kam dann aber in der 54. Minute. Barcelonas deutscher Torhüter konnte den Schuss von Wijnaldum nicht festhalten. 2:0. 2 Minuten später dann schon wieder der erst nach der Pause gekommene Wijnaldum. 3:0 für Liverpool. Das Anfield-Stadion tobte. Das war ja fast schon das Fußballwunder. Zumindest war jetzt wieder alles offen. Liverpool und Barcelona nach Hin- und Rückspiel jetzt 3:3. Danach noch einmal Hochspannung und anschließendes tiefes Durchatmen der Liverpool-Fans, als Messis Freistoß in der Mauer landete. Aber dann, 10 Minuten vor Schluss, Origis 2. Treffer, 4:0. Barcelona am Boden und Liverpool im Champions-League-Finale. Ein Fußballwunder.
Und damit zur Börse. Der Zollstreit zwischen den USA und China hat die Anleger an der Wall Street weiter in die Flucht getrieben. Der Dow Jones begab sich mit 1,8% auf Talfahrt und ging bei 25.965 Punkten aus dem Handel. An der Börse in Frankfurt am Main, da bestimmte die Türkei das Klima. Viktor Goldka.
Heute haben sich die Anleger an der Börse mit Kommunalwahlen befasst. Normalerweise sind Brücken oder Straßen für Finanzexperten kaum von Interesse. An der annullierten Istanbuler Kommunalwahl kamen aber auch die Anleger nicht vorbei. Sie machen sich Sorgen, dass am Ende nicht nur ein Bürgermeister zur Disposition stehen kann, sondern irgendwann theoretisch auch ihr Vermögen. Türkische Aktien an der Börse Istanbul und die türkische Landeswährung Lira verlieren deswegen heute deutlich. Die Investoren ziehen sich zurück. Viele Experten fürchten, dass die wirtschaftliche Lage in der Türkei mit einer noch weicheren Währung noch schwieriger werden könnte. Furcht auch an den großen globalen Aktienmärkten. Die Anleger sorgen sich, dass die Zolldrohung des US-Präsidenten Donald Trump in Richtung China doch nicht nur Theaterdonner war, sondern mehr. Die amerikanischen Aktienindizes geben deswegen durch die Bank heute nach und auch beim deutschen Leitindex DAX steht am Ende ein Minus von 1,6%. Nach Börsenschluss immerhin kamen positive Nachrichten von Siemens. Der Chef des Industriekonzerns, Joe Kaeser, will die Energiesparte Gas and Power abspalten. Darin verbergen sich zum Beispiel die Gasturbinen, die dem Konzern schon lange Probleme bereiten. Im Vergleich zum offiziellen Börsenschluss legen Siemens-Aktien im nachbörslichen Handel auf speziellen Börsenplattformen um bis zu 1,7% zu.
Mittlerweile ist es 23:43 Uhr. Sie hören weiterhin den Deutschlandfunk. Dass sich die Konjunktur abschwächt, das ist bereits länger bekannt. Auch ist klar, dass sich die Steuereinnahmen deshalb verringern werden. Bleibt die Frage, wie sehr werden sie es tun? Heute kam der Arbeitskreis Steuerschätzung zu seinen Berechnungen zusammen. Theo Gers, der kennt schon zumindest eine grobe Hausnummer.
Noch bis Donnerstag rechnen die Steuerschätzer, doch fest steht schon jetzt, ihre Zahlen werden schlechter. 4.369 Milliarden Euro hatten sie dem Gesamtstaat in ihrer letzten Schätzung vom November in Aussicht gestellt. Nun könnten es 75 Milliarden weniger werden. Hauptgrund ist das nachlassende Wachstum. Die Bundesregierung rechnet nur noch mit 0,5% in diesem Jahr. Vor allem für den Bund heißt das nichts Gutes. Denn einerseits hat Finanzminister Scholz, als er die Eckwerte für den nächsten Haushalt vorlegte, die weniger stark sprudelnden Steuereinnahmen schon eingepreist. Eng wird es dafür andererseits bei den teuren Vorhaben, die, wie die Grundrente, mal von der SPD vorgeschlagen werden oder von der Union kommen. Wirtschaftsminister Altmaier etwa würde gerne die Unternehmen entlasten, so wie es auch die deutsche Wirtschaft fordert. Die effektive Steuerbelastung sei mit 25% zu hoch, im EU-Schnitt seien es nur knapp 22%, rechnet der BDI vor. Doch ebenso wie Finanzminister Olaf Scholz am Wochenende lehnte heute auch Fraktionschefin Andrea Nahles genau das ab.
Wir können belegen über viele Untersuchungen in den letzten Jahren, dass eine Unternehmenssteuersenkung nicht zur Erhöhung des privaten Investitionsvolumens geführt hat, was immer die unterstellte These ist. Es gibt dafür keine Belege, dass es da einen Zusammenhang gibt. Wir setzen deswegen weiterhin auf die Steigerung der verfügbaren Haushaltseinkommen für die ganz normalen Bürgerinnen und Bürger. Das ist der wichtigste und richtigste Weg und auf dem Weg gehen wir voran.
Die Betonung liegt hierbei auf den ganz normalen Bürgern, denn den Unionswunsch, den Soli für alle, also auch für die oberen 10% der Steuerzahler abzuschaffen, lehnt die SPD ebenfalls weiter ab. Das allein würde nochmal 11 Milliarden Euro weniger Einnahmen bedeuten. Umgekehrt legt sich die Union weiter quer beim Vorzeigeprojekt der SPD, der Grundrente, die mit jährlich 5 bis 8 Milliarden zu Buche schlüge, wenn sie denn käme. Doch Ralf Brinkhaus, der Fraktionsvorsitzende, macht klar, CDU und CSU haben andere Prioritäten. Investitionen, innere und äußere Sicherheit, mehr Geld für die Bundeswehr, wobei jeder Minister Mehrausgaben erst einmal selbst erwirtschaften soll.
Wir sollten immer versuchen, und das muss unser Ziel sein, mit Bordmitteln hinzukommen. Weil wenn man sagt, ich habe jetzt zusätzliche Wünsche, ich habe andere Prioritäten, weil die Zeiten sich auch geändert haben, dann ist es immer einfach danach zu rufen, zu sagen, naja, jetzt stellen wir die schwarze Null in Frage oder jetzt gehen wir in Steuererhöhungen rein. Wir haben eine hohe Steuerquote in Deutschland, die wollen wir eigentlich verringern und wir wollen auch an der schwarzen Null festhalten.
Dafür aber, so der SPD-Haushälter Johannes Kahrs, solle die Union doch erstmal ihre eigenen Ausgabenwünsche mit der Realität in Einklang bringen.
Sie wollen keine neuen Steuern, sie wollen keine neuen Schulden machen, sie wollen nochmal Geld zurückgeben als Steuergeschenke und wollen mehr Geld für ihre Ministerien. Was die Union da macht, passt vorne und hinten nicht.
Mit anderen Worten, ab Donnerstag, wenn die Steuerschätzung schwarz auf weiß vorliegt, geht der Koalitionsstreit ums Geld erst so richtig los.
Wie steht es um die Integration von Ausländern in Deutschland? Dass das Land vor riesigen Herausforderungen stand und steht nach der Flüchtlingskrise von 2015, das ist allgemein bekannt. Und Helfer und Behörden sind offenbar erfolgreicher als von vielen vielleicht gedacht. Zu diesem Ergebnis kommt der Sachverständigenrat Migration, der in seinem Jahresgutachten die Entwicklung der letzten 10 Jahre unter die Lupe genommen hat. Gudula Geuter.
Es waren bewegte Zeiten. Das machen die neuen Sachverständigen schon in der Überschrift über ihren 10-Jahres-Rückblick auf die deutsche Integrations- und Migrationspolitik klar. Gemeint sind nicht nur die Jahre 2015 und 2016. Insgesamt kamen vor allem EU-Bürger nach Deutschland. Deren Integration dürfe über den Fokus auf die Fluchtmigration nicht vergessen werden, mahnen die Wissenschaftler des Sachverständigenrates Integration und Migration in ihrem Jahresgutachten. Die Professoren aus unterschiedlichen Disziplinen verstehen sich als unabhängiges Beratungsgremium, unter anderem für die Politik. Auch sie bilanzieren dann aber in ihrem Rückblick vor allem den Umgang mit dem starken Flüchtlingszuzug, mit eher positivem Ergebnis, Auch der Rechtswissenschaftler Daniel Thüm findet, es sei ein Ausgleich gelungen zwischen Steuerung von Zuwanderung auf der einen, Humanität auf der anderen Seite.
Natürlich hat Deutschland Restriktionen gemacht, gerade im Bereich des Asylrechts und des Asylzugangs. Aber wenn man daneben anschaut, was Deutschland vor allem im Bereich der Integration macht, im europäischen Vergleich, dann ist es nahezu einzigartig. Da ist Deutschland im europäischen Vergleich ganz einfach exzellent, vorbildlich.
Wobei es da auch um den Vergleich mit Ländern wie Italien geht, wo wenig Integration stattfinde. In Deutschland sei das Bild insgesamt schwarz und weiß, betont der Vorsitzende des Gremiums, der Wirtschaftswissenschaftler Thomas Bauer, und zählt zur Habenseite.
Die gute Wirtschafts- und Arbeitsmarktsituation hat sicherlich dazu beigetragen, dass etwa ein Drittel der erwachsenen Personen, die seit 2015 aus den Hauptherkunftsländern von Flüchtlingen nach Deutschland gekommen sind, im Herbst 2018 einen Arbeitsplatz hatte, knapp 370.000 Personen. Damit fassten sie sehr viel schneller auf dem Arbeitsmarkt Fuß als Prognosen auf der Basis vergangener Erfahrungen, auch unsere Prognosen im Übrigen, vorausgesagt haben.
Gleichzeitig wünschen sich die Experten viel mehr Kinder aus Migrantenfamilien in Kitas, viel mehr Betreuungs- oder Halbtagsangebote, um Frauen Spracherwerb oder Ausbildung zu ermöglichen. Bei allem Lob gibt es viele Anregungen oder Kritikpunkte. Rechtsberatung im Asylverfahren sollte unabhängiger sein. Die Bundesregierung sollte überprüfen, ob die restriktive Regelung zum Familiennachzug angesichts insgesamt niedriger Zahlen sinnvoll ist und ob sie eingehalten wird. Nicht nur hier fordert das Gremium den Blick auf die Praxis. So müssten die Botschaften so ausgestattet sein, dass ausreichend Visa vergeben werden könnten. Das erhofft man sich auch für das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, über das in dieser Woche der Bundestag berät. Das Projekt begrüßt der Rat, es sei richtig, nicht nur Akademikern, sondern auch beruflich Gebildeten die Einwanderung nach Deutschland zu erleichtern. Allerdings gäbe es fast kein Land mit einem dualen System wie in Deutschland. Thomas Bauer schränkt deshalb ein.
Was wir so ein bisschen bedauern, ist, dass weiterhin grundsätzlich am Gleichwertigkeitsnachweis festgehalten werden soll. Und der ist unserer Erfahrung nach die zentrale Hürde für die Zuwanderung von Fachkräften.
Mehr Mut hätten sie deshalb der Bundesregierung gewünscht. Wie das Gesetz nun wirkt, hängt nach Ansicht der Experten auch vom Engagement der Wirtschaft ab.
Wer nicht richtig lesen oder schreiben kann, der hat oft ein jahrelanges Versteckspiel hinter sich, bevor er sich dazu bekennt. Dabei betrifft das allein in Deutschland über 6 Millionen Menschen. Was dagegen unternommen werden kann, dazu gibt es jetzt neue Erkenntnisse. Manfred Götzke mit einem Beispielfall.
Doch lesen konnte sie schon, als sie die Schule verlassen hat, sagt die 55-jährige Tina Fidan.
Aber ich hab's nicht verstanden, was ich lese. Schreiben, das war so, sagen wir mal, Klasse 5.
Jahrelang ist Fidan im Alter klargekommen, ohne richtig lesen, schreiben und rechnen zu können. Niemandem war das aufgefallen, weder Freunden, Verwandten noch Arbeitskollegen.
Ich hatte meistens Arbeitsstellen, wo ich nicht lesen brauchte oder schreiben. Also zum Wischen, Fußbodenwischen braucht man kein Abitur. Oder beim Einkaufen, da habe ich meine Mutter immer beobachtet und habe alles auswendig gelernt. Sonst kann man ja nicht einkaufen gehen.
Tina Fidan ist mit ihrem Problem nicht allein. 6,2 Millionen Erwachsene sind funktionale Analphabeten. Sie haben zu geringe Lese- und Schreibkompetenzen, um im Job, im Alltag richtig klarzukommen. Zu diesem Ergebnis kommt die aktuelle Grundbildungsstudie Leo, die heute in Berlin vorgestellt wurde. So drastisch die Zahl erscheint, es sei eigentlich eine gute Nachricht, sagt Anke Grothlüschen, Professorin für Grundbildung an der Uni Hamburg und Autorin der Untersuchung.
Das waren vor 8 Jahren noch 7,5 Millionen Erwachsene. Das heißt, der Prozentsatz ist gesunken von 14,5% auf 12,1%. Und das ist statistisch auch signifikant, also aus dem statistischen Rauschen heraus. Ein, wie ich finde, innerhalb von 8 Jahren wirklich ganz bemerkenswertes Ergebnis.
Lange Zeit hatten Politik und Wissenschaft das Problem überhaupt nicht auf dem Schirm. Analphabeten in Deutschland gibt's nicht. Und wenn, dann ein paar hunderttausend vielleicht. Als 2011 erstmals überhaupt offenbar wurde, wie viele Menschen in Deutschland betroffen sind, war die Politik schockiert, sagt Alexander Lorz, Präsident der Kultusministerkonferenz.
Die erste Leo-Studie 2010-11 hat uns da einfach die Augen geöffnet und hat mich auch ganz persönlich also auch schwer erschüttert. Aber die Bildungspolitik ist danach auch richtig in Bewegung geraten. Und wir sehen ja an den Veränderungen der letzten 9 Jahre, dass der eingeschlagene Weg offensichtlich der richtige ist. Aber wir sind noch lange nicht am Ziel. Das bleibt eine dauerhafte Aufgabe.
Dass die Zahlen seitdem so stark zurückgegangen sind, hat 2 Gründe, sagt Bildungsforscherin Anke Grothlüschen.
Wir machen im Wesentlichen die Bevölkerungszusammensetzung dafür verantwortlich, dass wir höhere Schulabschlüsse haben, mit 6 Prozentpunkten mehr Menschen in der Bevölkerung, die einen hohen Schulabschluss haben. Und wir machen die höhere Erwerbsbeteiligung dafür verantwortlich. verantwortlich. Das heißt, wenn man im Beruf steht, dann ist man auch Lese- und Schreibanforderungen auch regelmäßig ausgesetzt und erhält seine Kompetenzen. Zumindest verliert man sie nicht so schnell. Man kann ein bisschen gröber formulieren, dass die langfristige Arbeitsmarktpolitik, langfristige Bildungspolitik jetzt auch Effekte zeigen.
Entscheidend ist aber auch, dass seit einigen Jahren überhaupt über das Thema geredet wird. Theresa Hamilton vom Berliner Grundbildungszentrum zum Beispiel sensibilisiert Arbeitgeber und Behörden. Und sie wirbt mit ihren Kollegen für Alphabetisierungskurse.
Deutschlandweit haben wir das Problem, dass das Verhältnis von Menschen, die Lese- und Schreibschwierigkeiten haben, die also theoretisch ein Interesse an diesen Kursen hätten, nur ein Bruchteil davon den Weg in den Kurs findet, immer noch.
Der Bericht war das von Manfred Götzke über Analphabetismus in Deutschland. Thema auch in den Kommentarspalten der Tageszeitung von morgen. Tobias Zien.
Zunächst blicken wir auf die Bürgermeisterwahl in Istanbul. Die ist für ungültig erklärt worden und wird wiederholt. Dazu schreibt der Reutlinger Generalanzeiger: Die erzwungene Wiederholung der Bürgermeisterwahl in Istanbul könnte für die regierende AKP und deren Bürgermeisterkandidaten Ex-Ministerpräsident Binali Yildirim ein Schuss ins eigene Knie werden, nämlich dann, wenn sich die türkischen Oppositionsparteien tatsächlich einig sind. Und danach sieht es aus. Die westfälischen Nachrichten aus Münster führen aus: Die Neuwahlen in Istanbul sind nichts anderes als eine Bankrotterklärung des Systems Erdogan. Die Türkei gibt sich dem politischen Ruin preis. Der Sog des Niedergangs reißt mehr und mehr auch die Wirtschaft des Landes mit. Für Investoren ist die jüngste Entwicklung das letzte Alarmsignal. Erdogan macht es der Europäischen Union leicht, die Beitrittsgespräche mit dem Land ad acta zu legen. Die Passauer Neue Presse hält fest: Der Gipfel des Zynismus ist es, wenn Präsident Erdogan jetzt die Entscheidung der Wahlkommission als wichtigen Schritt zur Stärkung der Demokratie lobt. Erdogans Partei AKP war es doch, die der Kommission so lange zusetzte, bis sie nachgab. Mit freiheitlicher Demokratie hat das nichts zu tun. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ist zu lesen: Erdogan ist der Präsident eines Landes, das Mitglied der NATO ist und das offiziell noch immer mit der Europäischen Union über einen Beitritt verhandelt. Es ist von Belang, wenn der Präsident dieses Landes das Grundprinzip der Demokratie außer Kraft setzt und nicht akzeptiert, dass seine Partei in einem Wahlakt das Nachsehen hatte. Zudem macht es deutlich, dass die Türkei eines Erdogan nichts in der EU zu suchen hat. Laut einer Studie der Universität Hamburg können in Deutschland rund 6,2 Millionen Erwachsene nicht richtig Deutsch lesen und schreiben. Die Märkische Oder-Zeitung aus Frankfurt-Oder meint: Das Analphabetentum betrifft meist Erwachsene, die ohnehin am Rand der Gesellschaft stehen. Zugleich jedoch wird das Lesen infolge der Digitalisierung für alle immer wichtiger. Wo es statt eines Fahrkarten- oder Bankschalters nur noch Tickets und Überweisungsautomaten gibt, muss man lesen können. Die Neue Osnabrücker Zeitung notiert: Bei so erschreckend hohen Zahlen hilft es nichts. Unser Bildungssystem muss überarbeitet werden, damit das Problem früh genug erkannt werden kann. Denn wer sich mit einem Lese- und Schreibdefizit durch Schul- und Ausbildungsjahre schlängeln konnte, dem fällt es als Erwachsenen erst richtig schwer, die Schamschwelle zu überwinden und es doch noch zu lernen.
Die Presseschau war das mit Tobias Zien. Schönen Dank dafür. Damit geht das Journal von Mitternacht zu Ende. Am Mikrofon war Dirk-Oliver Heckmann. Ihnen danke fürs Zuhören und Ihnen eine angenehme Nacht.